Herzlich willkommen im Regenbogenraum-Podcast. Ich bin Michaela, selbst Mama eines Sternen- und eines Regenbogenkindes. Außerdem systemische Therapeutin und Doula. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du nach einem Verlust wieder Hoffnung und Vertrauen finden möchtest. Willkommen zurück zum zweiten Teil mit der lieben Barbara. Es geht jetzt weiterhin um Ernährung und Mikronährstoffe, jetzt so ein bisschen rund um Geburt und dann eben auch in der Stillzeit und so einen kleinen Ausblick auch aufs Thema Kleinkinder und das Verhalten. Und unter der Geburt sind ja bestimmte Hormone ganz, ganz wichtig, eben unter anderem das Geburtshormon schlechthin, eben Oxytocin. Das brauchen wir, dass wir gute Wehen haben, dass einfach die Geburt gut voranschreitet. Also das so ein bisschen zum Thema Hormonen, und da wäre so ein bisschen meine Frage, ob man auch mit der Ernährung die Hormone beeinflussen kann, also sowohl eben das Oxytocin, was wir brauchen, oder eben auch das Stresshormon, also ob es irgendwas auch gibt, was die Stresshormone steigen lässt. Wie kann die Ernährung gerade um den ET Einfluss nehmen auf Geburt und auf diese Hormone?
Ja, also die Ernährung kann auf jeden Fall Einfluss nehmen, ja. Beim Thema Oxytocin ist vor allem auch das Thema Blutzucker wichtig. Ja, also das heißt, den Blutzucker so einigermaßen stabil zu halten, das heißt, diese krassen Schwankungen so ein bisschen zu minimieren. Also krasse Blutzuckerschwankungen entstehen ja zum Beispiel, wenn ich viele Kohlenhydrate, also Zucker sind ja auch Kohlenhydrate, die sehr schnell ins Blut übergehen, also die wenig Ballaststoffe haben, also wie zum Beispiel Weißmehl, Zucker, Süßigkeiten, Gebäck, so diese ganzen Sachen zu mir nehme, dann sorgt es einfach dafür, dass Blutzucker sehr rasch ansteigt, weil viel Insulin auf einmal ausgeschüttet wird und dann auch wieder rascher abfällt. Und dieses Blutzucker auf und ab, ja, das hat mehrere Folgen. Zum einen wirkt sich natürlich aufs Verhalten aus, oder schauen wir später vielleicht bei den Kindern noch drauf. Es wirkt sich aber vor allem auch aus auf das Insulin, und das haben wir auch in der letzten Folge schon kurz angesprochen. Das Insulin konkurriert ja auch mit den Prostaglandinen, also das ist so das eine. Und aber auch, was es beeinflusst, sind die Stresshormone. Weil, und da ist vor allem das Runter vom Blutzucker ausschlaggebend, das heißt, das folgende Tief, was man auch selber kennt, zum Beispiel, wenn man dann so gereizt ist, Heißhungerattacken hat. Das ist nämlich nichts anderes als eine Stressreaktion, die dann abläuft, hormonell gesehen, die dafür sorgt, dass wieder Zucker freigesetzt wird und der Blutzucker wieder ansteigt. Und diese Stressreaktion, die quasi ausgelöst wird, die, das sind eben die Stresshormone im Spiel, und die Stresshormone sind Gegenspiele vom Oxytocin. Das heißt, Cortisol zum Beispiel, das ja auch entsteht, wenn wir gestresst sind, ist Gegenspieler von Oxytocin. Also das wäre so das eine, dass man einfach diesen krassen Stress einfach auch meidet. Und das andere ist aber auch die Ernährung. Also auch über die Ernährung kann Cortisol ausgeschüttet werden und dann eben dem Oxytocin wie so im Weg stehen. Genau, also das ist schon mal, finde ich, ein wichtiger Punkt. Was das Oxytocin betrifft, es ist außerdem auch abhängig von Mineralstoffen. Also es braucht auf jeden Fall einen guten Kupferspiegel, damit es überhaupt auch gebildet werden kann, weil dafür braucht es Enzyme, die kupferabhängig sind, ja, damit es gebildet werden kann. Das heißt, Kupfer ist da extrem wichtig, dass man da einfach schaut, dass man da gut versorgt ist, am besten auch gezielt schaut. Genau, also Kupfer auf jeden Fall. Und Kupfer hat ja auch wieder, gibt es ja auch ganz viele Wechselwirkungen. Also auch die Nebennieren sind ja auch wichtig in diesem ganzen Hormondreieck. Es ist ja immer so Schilddrüse, Nebennieren, Eierstöcke. Und da ist es auch wichtig, dass die Nebennieren, dass sie da stabil sind. Zum einen auch, was die Stressreaktionen angeht, ja, mit diesem Cortisol und so weiter, dass man da nicht schon so eine Erschöpfung ist oder in so einem Dauerstress. Und aber auch, weil hier auch die Mineralstoffe nochmal wichtig sind, wie Natrium, Kalium und so weiter, die auch wichtig sind für diesen Prozess, dass das Oxytocin entstehen kann und diese kupferabhängigen Enzyme das überhaupt bilden können. Genau, also da sind die Nährstoffe auch wichtig.
Das heißt, vor allem das Kupfer, sagst du, spielt eine ganz große Rolle. Was sind denn kupferhaltige Nahrungsmitteln.
Kupfer ist zum Beispiel auch drin in Leber, was ja auch in der Schwangerschaft ja abgeraten wird. Genau, Kupfer ist aber auch in verschiedenen Samen. Ja, müsste man jetzt auch so ein bisschen schauen, was da auch zu der Ernährung passt, die man hat. Auch in dunkler Schokolade zum Beispiel. In, müsste ich jetzt auch noch mal so ein bisschen recherchieren, was da auch noch mal Sinn macht. Aber auf jeden Fall ist schon auch immer wichtig, so diesen Ausgleich auch haben. Also bei Kupfer ist weniger der Wert allein entscheidend, sondern auch, wie sich die Balance hält zum Zink. Also Kupfer und Zink sind immer so Gegenspieler. Und was halt auch für den Körper nicht gut ist, ist, wenn diese halt, wenn eins irgendwie ganz krass stark überwiegt. Ja, also wenn Kupfer sehr hoch ist, kann nämlich auch sein, dass das Zink dann zu niedrig ist. Also da ist halt dann wichtiger, dass sich das wirklich so die Waage hält, dass der Körper einfach im Gleichgewicht ist. Das ist viel wichtiger, als wie wenn ein einziger Nährstoff sehr hoch ist. Deswegen, ja, braucht man sich da auch nicht so in Anführungsstrichen verrückt machen, jetzt unbedingt ganz, ganz viel kupferhaltige Sachen zu essen, sondern wirklich einfach wirklich auf die Balance zu schauen. Das ist nochmal viel ausschlaggebender, weil nach der Geburt zum Beispiel, da ist ja auch dann Zink extrem wichtig für die ganze Wundheilung, fürs Immunsystem, für einfach ja alle Prozesse, auch die ganzen Reparaturprozesse im Körper. Genau, deswegen ist es einfach nie einfach nur das eine. Aber fürs Oxytocin ist es einfach sehr wichtig, genau.
Spannend. Das heißt, spricht eigentlich viel auch für diese Luwin-Ernährung rund um den errechneten Termin. Ich glaube, da wird ja ganz oft aber auch von diesen schon 6 Wochen vorher, glaube ich, gesprochen. Ich meine, das ist ja schon für viele Frauen auch sehr, sehr schwierig, das so lange durchzuhalten. Würdest du sagen, macht nur Sinn, wenn man es wirklich so lange macht, oder macht eben immer Sinn, auch wenn man es eben nur rund um den errechneten Termin dann eben macht? Was würdest du da sagen? Oder wie
Ja.
streng ist es ausgelegt?
Also das ist super individuell. Ich finde halt, es ist wichtig, dass man eine Unsicherheit im Innen nicht überdeckt mit irgendeiner scheinbaren Sicherheit im Außen. Also wenn man irgendwie merkt, ich bin total unsicher und ich habe krasse Ängste auf die Geburt, dann werden das die 3 Datteln am Tag nicht lösen, sondern
Das
sind
stimmt.
die Mamas einfach bei dir besser aufgehoben, Michaela. Da sollte man wirklich hinschauen und schauen, wie kann ich wirklich in Vertrauen in diesen Prozess reingehen. Weil das ist einfach nun mal Fakt, dass die Ernährung einfach nur ein Teil ist. Natürlich ist es ein wichtiger Teil, aber wenn das Nervensystem dabei verrückt spielt, kann ich mich noch so gesund ernähren. Ich habe ja gerade erklärt, wie man alleine die Stresshormone, die Blutzuckerschwankungen dann hier trotzdem hat. Also da ist halt wichtig, dass man wirklich schaut, was tut mir gut? Und für mich ist einfach Ernährung keine Kontrolle, sondern es ist eine Fürsorge. Und da kann man auf jeden Fall hinschauen, wenn Ernährung jetzt in dem Fall eher so mit Disziplin und Kontrolle verbunden ist, kann auch gerne in die Begleitung kommen zu mir. Es ist aber auch auf jeden Fall immer so ein Hinweis, dass irgendwo, ja, ich an dieser Kontrolle eher festhalte und die Ernährung gibt dir aber nicht das, was dir eigentlich fehlt. Also so im übertragenen Sinn, ja, ist es einfach wichtig, da das Nervensystem einfach nicht, also wir können über Ernährung nicht einfach eine andere Komponente vernachlässigen.
Ja, das stimmt, weil
Dafür
wenn
ist
dich
es
das dann
nicht da.
total stresst mit dieser Ernährung
Genau.
und du keinen Spaß mehr hast,
Dann
so.
hast du nichts gewonnen davon. Und
Genau.
ganz ehrlich, bei
Ja.
meinem ersten Kind, als ich das geboren hätte, selbst wenn ich da 6 Wochen Zucker weggelassen hätte und keine Ahnung was gemacht hätte, es wäre nicht wesentlich anders verlaufen, weil einfach mein ganzes Mindset, meine ganze Einstellung, meine ganzen Ängste, die wären ja trotzdem während der Geburt, wäre ja trotzdem irgendwie dann gekommen.
Das
Also da bin
stimmt.
ich mir schon sicher, vielleicht wäre es, ich weiß nicht, paar Minuten kürzer, vielleicht hätte es ja auch irgendwas gebracht. Aber es ist immer so das große Ganze. Ja, ich bin zum Beispiel meine zweite Geburt, da habe ich das gemacht. Also ich war dann schon zuckerfrei unterwegs. Bei meiner zweiten Geburt habe ich das auch so gemacht, dass ich wirklich auch geschaut habe, dass ich das reduziert habe und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe komplett die gleiche Entbindungszeit gehabt. Es war nicht schneller als die erste Geburt, aber sie war einfach wesentlich entspannter, sie war wesentlich angenehmer, es war kein Trauma, ja. Das ist einfach ein Unterschied, aber ich habe ja nicht nur die Nährstoffe aufgebaut, ich habe nicht nur auf die Ernährung geschaut, sondern ich habe auch hingeschaut, dass ich habe erstmal das Trauma von der ersten Geburt aufgelöst
Ja,
und das
unbedingt.
zweite, Genau, und das Zweite ist, ich bin da mit einem ganz anderen Mindset rein. Und das ist ja auch so etwas, wenn so eine Stresskaskade abläuft, was die Ängste betrifft. Stress ist ja einfach der Gegenspieler vom Oxytocin.
Genau,
Also die
ja.
Stresshormone sorgen ja auch dafür, dass mehr Anspannung ist. Oxytocin sorgt dafür, dass mehr Entspannung ist. Und die Anspannung verstärkt ja wieder die Schmerzen. Und das führt ihr wieder zu noch mehr Anspannung, noch
Genau,
mehr
der
Angst. Also es ist ja
Kreislauf,
so ein
ja.
Teufelskreis. Und da darf
Genau.
man sich einfach auch nichts vormachen, dass
Ja.
jetzt irgendeine Ernährungsempfehlung irgendwelche Wunder bewirkt. So, es ist
Ja.
eine gute Grundlage, eine gute Versorgung vom Körper, aber einfach die Balance zu halten. Und deswegen ist das auch individuell. Also wenn jetzt eine Mama sagt, ich kann keine oder ich möchte nicht 6 Wochen darauf verzichten, dann ja, dann, also jeder kann sowieso machen, was er möchte.
Ja,
Aber es
ja.
ist halt schon so auch, dass man diese Zusammenhänge kennt. Und für die eine oder andere macht es bestimmt auch Sinn, ja,
Ja,
wenn man
und
sich
wenn es einem
vorbereitet.
auch vielleicht gar nicht so schwer fällt, dann
Genau.
ist es ja also voll gut. Also gesunde Ernährung ist ja immer gut. Zuckerfrei ist immer gut.
Genau. Und
Weizenfrei ist auch
anders
immer
kann es
gut.
aber schon
Ja.
auch so sein, dass wenn man halt jetzt irgendwie ganz krass in diesen emotionalen Ästen oder so drin ist und
Ja.
es so gar nicht vorstellen kann, so ein bisschen wegzulassen, dann ist das aber halt auch ein Zeichen, dass vielleicht was im Darm nicht passt. Also kann da auch immer so ein körperlicher Hintergrund, es muss gar nicht immer einfach die Einstellung sein oder die Disziplin oder diese Emotionen, sondern es kann auch ein körperliches Thema sein. Zum Beispiel die Darmflora, sie aus dem Gleichgewicht ist und da viele Bakterien sind, die sich von Zucker und stärkehaltigen Resten quasi ernähren, dann machen die quasi Hunger auf diese Sachen. Das heißt, die können wirklich diese Zuckerlust auch auslösen, diese
Wahnsinn.
Darmbakterien. Also das ist auch spannend zu sehen. Das ist auch so ein Zeichen, wie man erkennen kann, quasi, dass irgendwas aus dem Lot ist. Auch bei Kindern übrigens. Wir haben auch diese Kinder einfach diese krasse Lust auf diese Süße, nur so diese kohlenhydratlastigen Lebensmittel. Da ist meistens der Darm im Spiel. Der Darm kann quasi für dich eine Pizza bestellen im Kopf. Also der kann wirklich Lust machen auf diese, das bildet man sich nicht ein, es ist wirklich so über diese Neurotransmitter, diese Darm-Hirn-Achse, also unser Bauchhirn, kann Entscheidungen für uns treffen.
So was man vielleicht als Heißhunger abtut.
Genau. Oder auch in der Schwangerschaft sind halt dann die Hormone,
Die Gelüste,
die Lüste.
genau.
Und
Ja,
dann,
ja.
ja, erfindet man, also erklärt man sich das halt in verschiedenen Lebensphasen halt auch.
Spannend,
Verschieden,
ja.
aber es kann eben auch der Darm sein. Es können auch Nährstoffmängel sein, so dieses, also im Körper was fehlt, auch im Energiestoffwechsel vielleicht schon was nicht ganz rund läuft und der Körper dann quasi immer wie nach dieser schnellen Energie fordert,
Ja.
weil da schon in der Energieproduktion so diese stabile Energie aus den Mitochondrien so ein bisschen zurückgeschraubt ist. Kann auch ganz gut sein.
Ja. Spannend, du hast vorher gesagt, dunkle Schoki. Das ist was, was ich immer mal wieder schon gelesen habe, dass die auch während der Geburt sogar helfen soll. Also das habe ich manchmal schon gelesen oder auch das Thema Magnesium, weil ja Geburt ist ja eine Muskelarbeit, körperliche Hochleistung oder auch so isotonische Getränke. Was würdest du da so empfehlen? Was könnte sich
Ja,
denn?
würde ich auf jeden Fall machen. Also ich würde da schon schauen, auch während der Geburt. Also vor der Geburt ist ja quasi so eher so die Blutzuckerstabilisierung und eher so, dass man diese Zucker und so Weißmehl und so was weglässt. Während der Geburt ist nochmal anders, weil es natürlich eine krasse Muskelleistung ist. Und da ist natürlich auch wichtig, dass die Energiezufuhr da ist. Also da wirklich auch auf glukosehaltige Lebensmittel zurückzugreifen oder das ist gar keine schlechte Idee, weil einfach auch diese Kraft dann nicht so nachlässt. Ja, das merkt man selber auch bei den Erwachsenen, aber auch bei den Kindern, wenn wir haben letztens eine krasse Radeltour gemacht und der Kleine ist, der ist jetzt 4 geworden, hat erst angefangen Rad zu fahren und der 25 Kilometer ist der mitgefahren.
Ja, Wahnsinn.
Wir haben eigentlich geplant, dass ein Auto zurückfährt. Und das war aber wirklich so, wir haben regelmäßig Pausen gemacht und die Kinder haben wirklich jedes Mal was gegessen.
Ja.
Wir haben auch Magnesium vorher genommen, wir haben Magnesium nachher genommen. Das ist einfach wichtig, dass die Muskeln da nicht so ermüden, dass man da einfach durchhält. Und das hat für mich einfach was mit einer Fürsorge auch zu tun, dass man da einfach schaut, dass man gut auf seinen Körper schaut, weil der leistet ja, der verbringt ein Wunder in dem Moment, meistens
Eben,
des
genau.
Wortes.
Ja.
Und ja, da darf man schon so ein bisschen schauen.
Super. Ja. Ja, dass man da wirklich ein bisschen was in die Kliniktasche einfach packt, gell?
Ja, und wenn man es dann vergisst, ist ja auch nicht schlimm.
Ja, aber
Aber wenn
lieber
es
hat
einem
man es.
irgendwie Sicherheit gibt oder so ein
Ja.
bisschen, so, ja, einfach auch schon, finde ich, so eine Fürsorge einfach für sich selbst da irgendwie bedenkt, ist ja eine tolle Sache.
Ja, und es kann ja genau das sein, was man in dem Moment dann braucht. Und wenn nicht, ist es ja auch gut. Aber lieber hat man einfach sowas an der Hand. Und das mache ich auch immer in den Kursen, dass man lieber wie so ein Werkzeugkoffer, auf das man alles zurückgreifen kann für den Fall, dass man es braucht.
Genau. Und Nährstoff ist ja auch noch ein Werkzeug für den Körper. Also das ist ja
Stimmt.
quasi
Genau.
ein Multitool mit ganz vielen Eigenschaften. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Super. Ja, ich finde es total spannend. Also auch diese Zusammenhänge mit dem Oxytocin. Also das, da hört man ja auch so gar nichts drüber, gell? Also das werde ich echt so ein bisschen auch einbauen dann in den Kursen, wobei ich da schon auch immer das so ein bisschen bestätige oder erzähle, was du auch eben sagst. Das Wichtigste ist wirklich so, wie gehe ich eben rein? Wie wenig, also wie viel Ängste habe ich? Wie wenig Ängste habe ich? Wie ist mein Mindset? Wie viel habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, mental vorbereitet? Also ich sage auch immer, das Wichtigste ist wirklich diese mentale Vorbereitung und auch die körperliche. Weil auch da kann man ja ganz, ganz viel schon bewirken. Wie gut ist das Baby positioniert? Einfach, dass man auch die ganze Schwangerschaft in Bewegung bleibt und das geht ja wirklich dann alles Hand in Hand, wie du eben auch sagst, dass es immer wirklich dieses ganze Bild ist. Ja.
Es ist immer das gesamte Bild. Und ich finde es ja eh mega, weil wenn ich mich an meinen ersten Geburtsvorbereitungskurs erinnere, das Wort Oxytocin, ich weiß nicht, ob das
Ja.
überhaupt gefallen ist, aber
Ja,
es ist
ja.
ja schon gut, wenn man einfach so Infos auch mitbekommt.
Ich finde, das ist somit die Basis und mir erzählen ja manchmal dann die Frauen in meinen Kursen von den anderen regulären Geburtsvorbereitungskursen, wo sie waren. Und natürlich sind die Erzählungen super unterschiedlich. Also da gibt es welche, die sagen, naja, den hätte ich mir sparen können. Und dann gibt es aber auch manchmal welche, die sagen, hey, das war ganz, ganz toll. Also gestern war eine tatsächlich dabei, die hat richtig geschwärmt, die hat eben auch vieles dann gesagt oder hat gesagt, vieles von dem, was ich ja erzähle, zu dieser mentalen Vorbereitung, wo eben finde ich einfach aber dieses Wissen, was passiert im Körper, die Basis ist, war da mit Thema. Eben auch das Oxytocin
Mega.
zum Beispiel und dieses Setting, weil das ist echt die Basis, gell? Das braucht's
Und
so.
das Wissen, das ist auch einfach so wichtig, damit man das auch dann anwendet. Das sehe ich auch immer wieder. So, wenn man einfach nur sagt, naja, reduziert mal den Stress, dann denkst du dir, ja, super, ja.
Ja.
Aber wenn du halt mal die Zusammenhänge verstehst, was das mit dem Hormon macht, zum Beispiel auch in Bezug auf die Schöpfung, in Bezug auf das Progesteron oder in Bezug auf den Energiestoffwechsel, und man wirklich diese Zusammenhänge versteht und dann noch Tools an die Hand bekommt, wie du denn den Stress für dich in welche Situation denn wirklich reduzieren kannst, dann ist es ja komplett was anderes. Und da hilft dir dann das Verstehen wirklich weiter.
Ja, total. Ja, und einfach dieses Wissen, Entspannung ist der Schlüssel zu einer leichteren und schnelleren Geburt, weil einfach
Und
durch die
da ist auch
Entspannung der
wichtig.
Muskel schneller arbeitet oder besser arbeitet. Ja.
Und für die Entspannung ist ja auch wichtig, dass es ein reguliertes Nervensystem
Ja,
braucht. Also,
ja.
das nicht im Stressmodus ist, sondern eher der
Voll.
Parasympathikus aktiv ist. Und das wissen auch viele nicht. Man kann ja nicht sagen, so, sie kann schon sagen zu dir, entspann dich mal.
Ja.
Aber Entspannung funktioniert nie auf Knopfdruck. Also, man kann niemals aktiv entspannen.
Ja.
Natürlich kann man Tools anwenden, man kann die Atmung, man kann Tapping, man kann, weiß Gott, ganz viele Dinge anwenden, das sind Tools, aber das garantiert nicht, dass man entspannt, sondern Nervensystemregulation ist ein Zustand im autonomen Nervensystem, also das einem widerfährt. Dafür ist auch wichtig, dass körperliche Grundlagen da sind, und das sind ja auch die Nährstoffe.
Ja.
Also nicht umsonst heißt es ja auch in den offiziellen Health Claims, Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Das heißt, es ist ja nicht umsonst, es ist wirklich essentiell wichtig für die Regulation.
Ja.
Und wenn man schon viele Ängste hat und irgendwie nicht entspannen kann oder irgendwie auch die Tools, also wie oft bin ich einfach da gelegen und konnte nicht abschalten?
Ja.
Das ist einfach, weil dem Körper die biologische, die biochemische Grundlage fehlt, überhaupt wieder in diesen Zustand zu kommen. Also da vereint sich das auch wieder so mit dem Nervensystem.
Ja, das heißt auch, dass es eigentlich wirklich eine Basis, die man anschauen sollte,
Ja,
gell?
nicht
Ja.
umsonst heißt das ja auch bei Omega-3 zum Beispiel Konzentrationsprobleme, dass man einfach von der Stimmung her schlecht oder bei Vitamin D so
Ja.
depressive Stimmung. Also es wirkt sich ja auf Ängste, auf Verhalten, auf einfach die Emotionen. Es wirkt sich ja aus von den
Ja.
Nährstoffen. Nicht umsonst macht Eisenmangel müde. Also es
Ja, das
beeinflusst
stimmt.
ja quasi auch die Nährstoffversorgung, nicht nur unseren Zustand und unsere ganze Gefühlswelt, sondern auch nochmal unsere Entscheidungen. Weil je nachdem, wie wir uns fühlen, treffen wir auch Entscheidungen. Und
Ja.
ich sehe so viele Entscheidungen, die aus einem Energiesparmodus heraus getroffen werden. Das ist ja wirklich teilweise erschreckend. Aber man merkt es ja nicht, weil das ist ja das Unterbewusstsein und das ist quasi
Ja.
das, was der Körper gerade einfach halten kann. So, auf dieser Grundlage trifft man ja auch seine Entscheidungen. Also, das ist unglaublich, da in diese Welt mal einzutauchen.
Ja,
Aber ja, so
ja und
viele
wie
Zusammenhänge.
viel man rausholen kann, eben auch für die Geburt, für die Schwangerschaft,
Ja.
für sich einfach, ja.
Alles auch, was danach
Ja.
kommt.
Ja. Was würdest du denn dann empfehlen, auch wann soll man testen? Also auch zweimal in der Schwangerschaft zum Beispiel, also einmal zu Beginn und dann eben auch vielleicht kurz vor dem Geburtszeitraum oder was macht denn dann auch Sinn,
Ja.
dass man auch wirklich
Das
das
ist
aktuell
immer
weiß?
individuell. Es kommt auch darauf an, was messe ich. Also Nährstoffe brauchen auch unterschiedlich lang, damit die aufgefüllt werden. Es kommt auch immer darauf an, je nach Dosierung. Die ist auch nicht einfach Standard. Manchmal, wenn der Mangel sehr groß ist, möchte man ja am liebsten ganz schnell auffüllen. Da lohnt
Ja.
sich aber wirklich langsam vorzugehen, damit der Körper das auch aufnehmen kann. Also das ist immer mega individuell und auch, wie schnell man die Umsetzung schafft. Man soll nämlich auch immer eins nach dem anderen machen.
Ah,
Ja, sonst
okay.
verlierst du ja auch wieder das Körpergefühl dazu.
Ja,
Also
ja.
da gibt es einfach verschiedene Strategien und dann, das schauen wir uns dann auch immer gemeinsam an. Und je nachdem, wie schnell du quasi die Sachen eingeschlichen hast, wie gut du sie verträgst und dann genommen hast über deine individuelle Dosierung, schauen wir dann auch nochmal, wie sind die Werte jetzt? Ist das so gestiegen? Passt es? Und dann ist halt so ungefähr nach 4 Monaten ungefähr, misst man mal nach. Und
Genau.
dann trifft man meistens noch so ein paar Anpassungen und dann wird der Zeitraum auf jeden Fall größer, dass man dann nochmal nachmisst. Aber
Ja.
da hat sich auch der Bedarf dann nochmal verändert. Also Schwangerschaft, Stillzeit ist schon nochmal so ein bisschen anders. Auch nach der Schwangerschaft sind auch meistens einfach auch größere Mängel da. Ja, da ist einfach so ein bisschen individueller nochmal.
Ja, da können wir gerne eh als nächstes so ein bisschen drauf eingehen, eben auf die Zeit dann Wochenbett, Stillzeit. Also du sagst, nach der Geburt sind meistens mehr Mängel da. Ist das so deine Erfahrung auch aus den Begleitungen?
Ja, also sagen wir es mal so, wenn eine Mama weder Schwangerschaft noch Geburt noch Stillzeit hatte, dann hat sie einfach auch niedriger Nährstoffverbrauch, muss man
Ja.
einfach auch so sagen. Das
Ja.
heißt, es zieht halt einfach Nährstoffe. Ja, das Wunder entsteht nicht aus dem Nichts, sondern es ist Biologie, es ist Biochemie, das braucht etwas. Ja, dass da so ein eigener Mensch entsteht, braucht es einfach auch die Bausteine dafür. Und ja, es ist tatsächlich dann so, je nachdem, wie gut man versorgt ist vorher, kommt natürlich stark drauf an. Wenn man da optimal versorgt ist, dann ist es nicht so wild. Aber wenn man da schon Mängel hat oder eine Versorgung, die nicht mehr optimal ist und dann noch diesen Mehrbedarf hat, dann ja, ist kein Wunder, wenn es einem dann als frisch gebackene Mama einfach nicht mehr gut geht.
Ja,
Also, das
klar.
ist rein auf körperliche Basis bezogen, ist es einfach dann kein Wunder. Und da lohnt sich dann einfach, manche Sachen wirklich anzuschauen. Also das eine ist zum Beispiel Eisen. Wenn man unter der Geburt zum Beispiel auch Blut verloren hat, ist es wichtig, hier auch zu schauen, dass man wieder auffüllt, dass man da wieder gut in eine gute Versorgung kommt. Da ist auch nochmal wichtig, das habe ich immer wieder, dieses Standard-Eisenpräparat. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber jeder, der es zu Hause hat, einfach mal auf die Zutatenliste schauen. Das sind diese Tabletten in einer sehr hohen Dosierung, die auch oft Magen-Darm-Probleme machen. Da ist Titandioxid drin. Das ist längst in Lebensmitteln verboten. In Nahrungsergänzungsmitteln leider noch nicht verboten. Es ist aber stark bedenklich eingestuft. Also wirklich schauen, was nimmt man da eigentlich zu sich? Weil man stillt, man möchte seinen Körper unterstützen. Und in diesem Eisenpräparat ist Zum Beispiel sind Eisensalze drin, die sind schon nicht sehr bioverfügbar und auch nicht gut verträglich. Und es ist aber auch so, dass man unglaublich viele Zusätze damit auch schluckt, mit diesen Tabletten. Die sind günstig, aber eben auch eine Belastung für den Körper oder können eine Belastung sein. Also da wirklich schauen, was steht drauf bei Zutaten? Ist da wirklich nur der Nährstoff drin oder sind da noch zig andere Sachen, die der Körper nicht braucht, die er wieder verstoffwechseln muss, die er wieder entgiften muss und ausscheiden muss? Vielleicht sogar was beim Kind landet. Das ist einfach ja, so ein Grundsatz, da einfach zu schauen. Also da kann man wirklich zu einem bioverfügbaren Eisenbisglizinat greifen. Sonst nichts drinnen ist, vielleicht noch Vitamin C als Kofaktor, aber ansonsten wirklich immer auf die Zutatenliste schauen. Auch weil wir schon gesprochen haben, bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln schon in der Schwangerschaft, immer schauen, da ist meistens echt viel Zeug drinnen.
Ja, da kommen
Gibt
wir eben
gute
wieder zu
Alternativen,
diesem
also
individuellen Blick, gell? Und vielleicht nicht nur auf den Geldbeutel schauen und das Günstigste nehmen, gell? Weil
ja,
man sich vielleicht
leider
denkt,
ist
ist ja
es.
alles das Gleiche, aber da gibt es scheinbar ja sehr große Unterschiede, gell?
Ja.
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 Das heißt, Eisen ist so ein ganz häufiger Mangel in der Stillzeit.
Ja.
Gibt es noch was, wo man so ganz gezielt in der Stillzeit speziell drauf schauen soll?
Ja. Stilldemenz ist auch immer so ein Hinweis auch auf Omega-3-Mangel, Vitamin D, so die ganze Basisversorgung, Erschöpfung, Magnesium. Ganz wichtig ist auch noch Jod, wissen viele nicht. Während der Stillzeit hat man noch einen höheren Bedarf an Jod als zum Beispiel in der Schwangerschaft. Also Jod ist ja auch extrem wichtig fürs Kind, für die kindliche Entwicklung, auch für die Kinder. Ganz viele Kinder haben Jodmangel. Also Jod ist da auf jeden Fall ganz wichtig, kann man auch einfach messen, zum Beispiel auch mit einem Urintest. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist noch ganz wichtig in der Stillzeit. Und auch generell, dass man einfach schaut, dass man sich selber auch priorisiert. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ein Kind hat eben die Bedürfnisse, die es nicht selber erfüllen kann. Also ein Stück weit müssen wir unsere Bedürfnisse zurückstellen. Aber wir können wirklich schauen, dass wir uns und das Kind gut versorgen. Es ist kein Entweder-Oder. Dass man wirklich schaut, dass man sich auch mal kochen lässt oder man sagt, hey du, wir haben eh, so bei unserem zweiten Kind zum Beispiel, wir haben eh alles gehabt. Da bringt es mir viel mehr, wenn mir meine Mama irgendwie mal eine gescheite Mahlzeit macht oder dass ich selber schon mal was vorkoche oder ja, da einfach schaue, dass ich mich gut versorge. Ich weiß noch, meine Mama hat mir damals dann auch so Stillkugeln gemacht, einfach auch, dass man einfach aus so einem Wochenbett einfach so ein bisschen trotzdem gut versorgt ist. Und aber auch so ein bisschen diese Kuschelzeit genießen kann.
Ja, weil da finde ich, macht so dieses Thema Essen und Kochen kann schon auch ein Stressfaktor sein, gell?
Total. Total, ja.
Weil es einfach viel Arbeit ist, gell? Und dann wird es vielleicht doch mal schnell irgendwie das Fertigprodukt, weil es halt nicht lange dauert. Und das ist aber natürlich nicht optimal für die
Ja.
Zeit im Wochenbett und allein. Es geht ja schon los mit dem Essen, was man zum Beispiel in den Kliniken bekommt, gell? Also da
Ja,
ist ja
Katastrophe.
auch,
Also das ist ja, oh, Passau ist
ja.
aber noch ein bisschen besser. Ich war ja in Deckendorf. Katastrophe, wirklich.
Wirklich. Oh
Also wirklich schlimm.
Gott. Was gab's denn?
Also ich weiß noch, dass ich immer nur, also Frühstück war es sowieso nur diese weiße Semmel mit Marmelade und Butter.
Okay, ja,
Also
das ist in Passau schon besser. Ja, da gibt es, glaube ich,
wirklich.
zumindest eine Körnersemmel oder so.
Und mittags, das weiß ich noch, war dann immer so, hieß es so Nachspeise und das war dann so ein abgepackter Riegel, irgend so Schoko, irgendwas in einer Sprache, die ich nicht lesen konnte.
Was?
Ja.
Okay.
Ja. Und auch Zutaten, man konnte auch keine Zutaten lesen oder so. Also
Okay. Oh
wirklich, wenn wir
Gott.
gedacht haben, oh mein Gott, das ist ein riesengroßer Müll aus irgendwelchen Ausland, wo keine, also, dass man das überhaupt darf, ja, dass man das nicht mal lesen kann. Also,
Ja, voll.
habe ich
Mit
mir auch
ja
so
einfach mit
gedacht,
wenn jemand Allergien oder sonst was
hä? Für
hat,
was füllst du denn die ganzen Sachen aus, wenn du das
gell?
nicht mal lesen kannst? Nee, also das war für mich irgendwie so total unverständlich. Ich war auch einmal im Krankenhaus, ich hatte eine Brustentzündung, als ich gestillt habe, meinen zweiten. Es war echt so, ich habe gesagt, Mama, bitte bring mir was zu essen mit, weil
Das geht
geht ja
nicht,
gar nicht.
gell? Ja.
Leider, ja, leider.
Ja. Ja, gibt es bestimmt da einen Zusammenhang dann auch, wenn die Mamas eben, wenn man sehr erschöpft, super müde, was man eben generell einfach schon ist durch diesen neuen Alltag, aber bestimmt kann er da die Ernährung dann unterstützen, gell? Also
Auf
weil das
jeden
ja auch wieder
Fall,
auf
ja.
diese Mangel, also
Auf jeden
kann ja
Fall.
zusammenspielen, gell?
Und da ist wirklich auch, was ich wirklich ermutigen möchte, Stillen ist einfach Arbeit. Es ist wirklich Arbeit. Es ist unglaublich schön. Es ist Liebe. Also es ist Liebe und Arbeit. Es kann immer beides. Man kann auch ein Kind mit 1000% lieben, trotzdem erschöpft sein, trotzdem kann es eigentlich gut gehen. Es
Absolut.
darf immer beides da sein. Und einfach auch zu schauen, wirklich einmal zu sagen, hey, koch bitte was. Kannst du mein Kind, mein älteres Kind mit auf den Spielplatz nehmen? Kannst du also wirklich auch lernen, das zu kommunizieren? Weil Menschen erfüllen das tatsächlich sehr gerne. Man
Das
muss es nur
stimmt.
aussprechen.
Das stimmt, ja. Ja, und das
Genau.
vorab sich vielleicht auch schon wünscht, dass man sagt, nicht noch eine Windeltorte und nochmal einen Body und nochmal irgendwie eine süße Rassel, sondern wirklich gerade das Thema Ernährung, gell, und Essen vorbeibringen. Ja, total. Und nach Hilfe fragen. Ja.
Ja, und es gibt ja auch ganz vieles. Also bei uns gibt es zum Beispiel auch keine aufwendigen Gerichte, aber nährstoffreiches Essen muss nicht aufwendig sein. Dass man
Richtig,
einfach mal
ja.
schaut, auch wenn es dann Richtung Beikost geht, dass man zum Beispiel, und das ist ein Gericht, das gibt es heute noch einmal in der Woche, das ist einfach so ein, quasi wie so ein Suppenfleisch oder auch mit ganz viel Knochen. Also es ist einfach die größte Arbeit, es einmal zu besorgen. Wenn du irgendwo einen Bauernhof hast oder einfach so ein Hähnchen oder irgendwas, so ein Suppenhähnchen oder irgendwas herbekommst oder in Rindfleisch oder irgendwas, besorg dir das vor der Geburt in einer größeren Menge, frier das ein und dann machst du alle 3 Tage einfach das Fleisch mit Wasser in einen Topf fertig. Du bist einfach fertig mit Kochen. Ich meine, klar, du kannst dann später noch Gemüse dazu hauen, du kannst runterdrehen, das nicht überkocht, das einfach so vor sich hinkocht und lässt es einfach 3, 4, 5 Stunden hinkochen und dann hat die ganze Familie was zu essen. Nicht einfach nur ein Gemüsebrei, sondern du hast einfach eine vollwertige Mahlzeit. Du hast alle Nährstoffe drin, die du zum Stillen brauchst, die du selbst brauchst, die dein Kind braucht. Und das ist keine Arbeit, also kaum eine Arbeit damit, weil es kocht einfach vor sich hin.
Ich
Und
glaube,
es
das ist eben auch ganz wichtig, so diese,
ja.
was ist eben realistisch, was ist wirklich umsetzbar, was dauert eben nicht super, super lange.
Und das ist
Ja.
realistisch.
Ja. Gibst du in deinen Begleitungen dann auch Rezepte und sowas mit raus zum Beispiel oder Empfehlungen für Kochbücher oder dass man schaut, wie kann man es eben gut umsetzen dann ja auch?
Ja, bei Bedarf auf jeden Fall. Ich habe auch so ein paar Tipps. Ich habe auch einen Blog mit auf meiner Homepage, das ist schon ein bisschen älter, aber da habe ich auch sowas wie die Knochenbrühe, eben wie ich die mache. Da habe ich auch so ein bisschen was zu Pancakes und so gesunde Muffins, so ein paar Rezepte habe ich da auf jeden Fall. Ich habe auch ein E-Book zum Thema Blutzucker stabilisierendes Frühstück. Kann man sich auch kostenlos holen auf meiner Homepage. Sind auch Rezepte mit drauf. Und so habe ich halt auch immer Rezeptideen auf jeden Fall auch dabei, was ich rausgebe und auch so, ja, zur Orientierung einfach. Weil oft sind auch die Proteine Thema. Da wird es auch bald noch so einen Kurs geben zu Proteinen, weil es auch ganz viel Unwissenheit gibt. Einfach auch, wie man schafft, sich Blutzucker stabilisierend zu ernähren und auf die Proteine zu kommen.
Super,
Genau,
super.
wird
Also
auch
ich kann
bald kommen.
gerne Blog verlinken, das E-Book vielleicht, wenn du mir den Link schickst, kann ich das verlinken, weil ich glaube, das ist vielleicht schon mal ganz, ganz hilfreich, dass wir gleich was mitgeben können, gell? So erste
Ja, sehr gerne.
Setzung kommt. Und das mit dem Blutzucker regulieren, das finde ich auch ganz spannend. Ich versuche zurzeit auch immer schon mein Frühstück eben anzupassen, weil ich war eigentlich immer eine, die sehr süß gefrühstückt hat und habe immer gedacht, na ja, so ein süßes Müsli und Haferflocken und dass es ja gar nicht so schlecht ist, aber habe auch durch deine Seite und wenn man sich das ein bisschen auseinandersetzt, ist es ja eigentlich für den Blutzuckerspiegel nicht so gut und auch meine Hafermilch ist nicht so gut. Und da bin ich echt immer so am Schauen, ja, was mache ich mir denn jetzt zum Frühstück? Weil jeden Tag dann irgendwie das Ei und ja, so, also dass es auch nicht langweilig wird, gell? Dass es einfach
Genau, ja. Ist
Tipps
abwechslungsreich, ja.
bleibt und genau, also das finde ich ganz schön, wenn es da mehr gibt dazu, ja.
Ja. Bist du aber nicht allein, es ist so ein typisch
Ja.
deutsches Frühstück, so irgendwie Porridge oder ein Müsli oder ein Brot mit Marmelade drauf oder so.
Voll. Genau.
Es ist aber tatsächlich das Frühstück auch der größte Hebel. Es gibt ja auch, aus Studien weiß man, das nennt sich Second Meal Effekt, so quasi wenn die erste Mahlzeit schon blutzuckerstabilisierend ist, dass sich das auch auswirkt mit auf die zweite Mahlzeit und darüber
Okay.
hinaus. Also das ist tatsächlich der größte Hebel für stabile Energie und auch so lange Energie. Manchmal braucht es zwar trotzdem Zwischenmahlzeiten auch, aber tatsächlich ist auch dieses Blutzuckertief immer, das ist schlimmer für den Körper. Also
Okay.
bei dieser Schwankung an sich ist immer diese Tiefs, das sind immer Stress auch für das ganze Hormonsystem. Und da einfach zu schauen, wirklich, dass man mit dem Frühstück schon den größten Hebel setzen kann. Deswegen sage ich auch immer, Wissen ist da immer ganz gut, weil wenn man weiß, wo der größte Hebel ist, dann konzentriert man sich halt darauf.
Ja,
Und da
total.
kann man dann auch immer schauen, wenn man das morgens irgendwie nicht schafft, irgendwie, dass man sich irgendwie eine Overnight macht oder irgendwie mit Meal Prep irgendwie trotzdem Frühstück macht, das wirklich lange, stabil Energie gibt.
Super, super. Also das ist schon was, wo ich auch noch mehr an der Hand brauche, dass es nicht jeden Tag
Ja,
das
dann kannst du mal
Gleiche
die
ist.
Rezepte anschauen, die es
Ja,
da.
und man muss sich auch so ein bisschen umgewöhnen, wenn man einfach sonst immer wirklich sehr süß gegessen hat. Wobei natürlich gibt es da
Ja.
bestimmt ja auch Alternativen, gell, die einfach auch
Genau.
zu sehr den Blutzucker ansteigen lassen. Aber das finde ich ganz, ganz spannend, dass das so der beste Hebel ist tatsächlich. Ja, super. Ja, und auch eben nicht diesen Kaffee auf nüchternen Magen und so,
Genau.
gell.
Ja. Überhaupt zu frühstücken ist ja schon mal gut.
Ja,
Manche, die zu
ja.
mir kommen, die frühstücken ja nicht einmal da. Da
Bestimmt.
ist dann das die erste Hürde.
So dieses Intervallfasten, was ja auch manchmal so total gehypt wird oder wurde. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist.
Ja, für die Hormone ist es halt einfach nicht gut, wenn man einfach morgens nichts isst. Das ist einfach
Ja.
hormonell gesehen nicht das Beste. Man, wenn man komplett 100% gesund ist, keinerlei Beschwerden hat, dann kann auch Fasten eine gute Möglichkeit sein. Aber manchmal kann es halt auch vieles verschlimmern. Also ich habe tatsächlich immer wieder Leute bei mir, die zu mir kommen, weil sie gefastet haben und danach ging es denen dann richtig schlecht. Also es kommt immer darauf an, wie gut ist die Nährstoffversorgung, weil damit kann ich mir halt so wie so die letzten Reserven wirklich entziehen. Und dann, ja, also das ist immer so mit Vorsicht zu genießen. Ich mag das jetzt auch nicht generell schlecht reden, wenn es jemandem gut tut.
Aber da sind wir halt
Ja,
wieder bei diesem individuellen Blick, gell?
genau.
Dass man nicht sagen kann, so, das ist für alle das Richtige oder für alle schlecht, sondern dass man wirklich individuell schauen muss. Ja. Und da
Genau.
kommen wir immer wieder drauf. Gell? Genau. Ja, spannend. Und jetzt geht es ja dann weiter nach der Stillzeit. Irgendwann werden die Kinder ja größer und irgendwann stillt man sie vielleicht ja dann nicht mehr. Also ich war tatsächlich ganz, ganz froh. Unsere Kleine, ich habe sie ja gute 3 Jahre gestillt. Und mich hat das immer so ein bisschen erleichtert, weil ich immer wusste, ach, über die Muttermilch bekommt sie ja immer sehr, sehr viel, sehr gute Nährstoffe schon mit. Weil unsere Kleine war, ich würde eher schon fast sagen, Richtung Picky Eating. Also sie hat es einfach ewig lang nicht interessiert. Also wir haben Brei frei gemacht und ich hatte da so ein ganz tolles Buch und hatte da so Lust drauf und habe das. So viel habe ich da gemacht und sie hat halt so gut wie nichts davon gegessen. Und ich glaube, sie hat auch echt erst so mit 18 Monaten vielleicht, wo ich mal gesagt hätte, jetzt habt ihr wirklich mal so eine Mahlzeit ersetzt. So, also es hat einfach wirklich sehr lang gedauert. Dann gab es eine Phase, da war es relativ gut und jetzt sind wir in so einer Phase, Nudeln ohne Soße,
Ja.
Pizza, Pommes, was sie aber ist Gemüse und Obst, aber roh. Also ich bin ja schon mal froh, dass sie das isst, aber sie ist schon tendenziell Richtung Picky Eating und jetzt stille ich sie nicht mehr und jetzt ist das schon was, was mich beschäftigt. Das heißt, geben wir da so ein bisschen diesen Blick auf die Kleinkindzeit, wenn man dann eben nicht mehr stillt, weil dann gehören ja die Kinder wieder anderweitig versorgt, gell? Was ist so da so auch dein persönlicher Weg vielleicht auch gewesen bei deinem Kind?
Ja, der persönliche Weg bei uns, der war hier gar nicht so einfach, weil wir waren damals in einer Spezialklinik für Hautkrankheiten, Allergien. Das habe ich in der letzten Episode erzählt. Und damals bin ich dazu gebracht worden, abzustillen.
Ach
Also
nein.
alle, die Ernährungsberatung dort, die Ärzte, alle haben gesagt, ich muss abstillen, damit es meinem Kind besser geht. Und das war ein extremer Schmerz für mich. Es war wirklich schwierig, weil ich hatte vor, mein Kind lang zu stillen. Mein Kind war damals erst 6 oder 7 Monate alt und ich musste dort dann tatsächlich abstillen.
Wahnsinn. War da
Und
irgendeine Stillberaterin
nie. Nie. Also, das wäre wirklich auch nochmal so ein Tipp, den ich auf jeden Fall weitergeben möchte. Schau auf jeden Fall, wenn du bei einem Ernährungsberater bist, der dir sowas empfiehlt, such dir jemanden, komm zu mir oder zu irgendjemand anders, der dann nochmal einen anderen Blick darauf hat. Es geht nämlich auch anders. Das weiß ich heute. Damals war ich so verunsichert, meinem Kind so schlecht gegangen, dass ich abgestillt habe. Mein Sohn hatte dann aber auch ganz spezielle Nahrung bekommen, so Hyper, also ganz Anti-Allergen-Nahrung. Es wurde auch damals von der Krankenkasse dann gezahlt, weil da irgendwie eine Dose 50 € oder so gekostet hat. Also
Ja, Wahnsinn.
genau, also bei uns war der Weg so ganz, ganz anders. Mein Sohn durfte damals in dieser Klinik, hat mir immer zweimal die Woche Ernährungsberatung. Jedes Mal, wenn mein Sohn auf irgendwas reagiert hat, hat die da 10, 12 Sachen wieder durchgestrichen. Am Ende durfte er noch genau 5 Sachen essen.
Ach,
Das war
Wahnsinn.
Stallhase, Gerste, Fenchel und Kürbis. Eine Obstsorte
Mich
noch, es
sehr
waren
nicht
Heidelbeeren.
gern.
Genau, das war's. So, Punkt.
Wahnsinn.
Also verrückt, wirklich verrückt.
Wahnsinn.
Mittlerweile ist da alles, bis auf Haselnüsse. Also es ist echt, ich möchte einfach wirklich Mut machen. Ja, also ich begleite meine Kundinnen etwas anders. Es ist einfach, kein Extrem ist gut. Ja, sagen wir es mal so. Und bei meinem Kind war es da aber dann auch anders. Er durfte sehr lange vieles nicht essen, weil beim Allergietest sehr viele Allergien rausgekommen sind. Also egal, ob das jetzt Getreide war, Gluten, Milch, also sind einfach sehr viele Unverträglichkeiten rausgekommen. Dadurch durfte er sehr lange auch in dieser Beikostzeit sehr eingeschränkt nur essen. Wenn wir wo waren, hatten wir unsere Sachen dabei. Und wirklich ein Lebensmittel nach dem anderen ausprobiert. Und er war sozusagen dann immer glücklich über jedes Lebensmittel, das dann neu dazugekommen ist. Natürlich hat er auch nicht alles gemocht, aber das ist so eine ganz andere Richtung. So. Bei meinem zweiten Sohn war es dann ganz anders. Den habe ich dann auch 3 Jahre gestillt. Sehr genossen. War unglaublich schön. Da einfach auch, ja, wie du sagst, man ist dann einfach auch entspannter, was die Ernährung betrifft. Und gleichzeitig aber auch, ich habe auch sehr sensible Kinder. Ich kenne gleichzeitig das auch, wenn sehr ausgewählt dann nur gegessen wird und vieles abgelehnt wird. Hier ist einfach auch wichtig auch, dass man auf jeden Fall Essen am Familientisch, dass es immer eine geborgene Umgebung ist. Ich habe auch letztens erst, ich habe jetzt gerade ein Reel vorbereitet, weil meine Kinder immer, wenn es zum Essen ist, erstmal aufs Klo rennen. Das ist ein gutes Zeichen, weil sozusagen, wenn man entspannt ist, dann spürt man überhaupt diese Bedürfnisse. Das heißt, Familientisch, Esstisch sollte immer ein Ort der Entspannung sein.
Ja, ohne Druck,
Und genau,
gell?
nicht so
Ja.
einfach. Und das Wichtigste ist wirklich Vorleben. Und gleichzeitig wird aber damit auch manchmal so suggeriert, na, wenn du vorlebst und wenn du alles anbietest, dann ist ja alles gut und dein Kind bekommt irgendwie alles, was es braucht.
Ja, nö.
Oder wenn es dann schlecht ist, na, dann ist halt die Mama schuld, weil dann hat sie halt nicht alles angeboten oder hat sie halt Druck gemacht. Das ist ja Quatsch. Es
Ja,
gibt ja 100
total.
verschiedene Einflussfaktoren, wie zum Beispiel auch die Darmgesundheit, die Nährstoffversorgung, die Stimmung, also das Nervensystem. Das spielt ja so viel rein in das Thema Essen. Also das ist ja mega komplex. Und da aber wirklich auch schauen, gerade bei sensiblen Kindern, langsam immer wieder anbieten, eins nach dem anderen. Dann gibt es auch so Tricks, dass die Kinder trotzdem irgendwie auf die Nährstoffe kommen, dass man die Nudeln zum Beispiel in Brühe kocht statt in Wasser. Dann ist quasi die Soße oder die Nährstoffe sind halt dann schon in den Nudeln drin. Oder, also da gibt es auch so ganz viele Tricks, wo man dann auch immer auch durch Einschleichen, also durch ganz langsames Herantasten, da ganz viel machen kann, ja.
Super, ja.
Also da wirklich da, ja, da einfach geduldig dranbleiben und wirklich auch schauen, wenn man das Gefühl hat, wenn Kind zum Beispiel auch infektanfällig ist, wenn man viele Themen hat in der Stimmung, also wenn das Kind irgendwie aggressiv ist, wenn es schwer kooperiert, wenn dieser Trotz, diese Gegenwille, also was Verhalten angeht, wenn man so das Gefühl hat, dieses Brustgefäß ist irgendwie immer voll oder immer kurz vorm Überschwappen, da wirklich auch schauen auf körperlicher Ebene. Oft wird auch suggeriert in dieser ganzen bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung, da wenn man alle Bindungsbedürfnisse erfüllt und die Autonomie und so, dass alles Raum hat, dann bekommt das Kind alles, was es braucht. Aber es gibt halt auch viele körperliche Bedürfnisse. Und wenn körperlich Stress ist, zum Beispiel oxidativer Stress, wie bei uns die HPU, also bei meinem Sohn war das so, dann ist dieses Fass ja immer kurz vorm Überschwappen. Dann ist es ja schon gefüllt. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du einfach total hangry bist, also wenn du total Hunger bist, nichts gegessen hast und total gereizt bist. Weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das auf jeden Fall.
Definitiv.
Oder auch bei den Kindern, wenn die Hunger sind
Ja,
und
voll.
operieren, das ist nicht
Ja,
möglich.
ja.
Das ist aber auch der Fall, wenn sozusagen dieser Stress ist im Stoffwechsel. Kennt man auch selber, wenn man zum Beispiel schlecht geschlafen hat, wenn man keine Energie hat, wenn man Kopfschmerzen hat, ist man einfach auch eine andere Mama, wie wenn
Ja.
man ausgeschlafen ist, voll in der Energie hat und dann irgendwie das Kind einen Frustanfall hat.
Natürlich,
Ganz
ja.
begleiten. Und bei
Ja.
den Kindern ist es auch so, und es ist der Körper, der da gar keinen kleinen Anteil hat. Weil das Verhalten versucht ja nur das auszudrücken, was der Körper gerade versucht zu regulieren. Und da einfach auch schauen auf so einer ganzheitlichen Ebene. Also ich glaube, ich spreche jetzt auch irgendwie gerade zu viel davon, weil ich da in ein paar Tagen einen Workshop dazu mache zu dem Thema. Es halt
Super.
auch um die Frustrationstoleranz geht bei Kindern im Zusammenhang auch mit den Nährstoffen und dem Nervensystem und der Ernährung. Also das sind ganz spannende Zusammenhänge.
Ja, und das finde ich so wertvoll, weil das, glaube ich, haben die wenigsten auf dem Schirm.
Ja, und
Die
es ist aber
kennen nicht.
einfach so, dass man es
Ja.
ja eigentlich von sich selber auch kennt und
Ja.
trotzdem schenkt man dem einfach zu wenig Beachtung. Und
Ja,
man
voll.
kennt es auch aus Studien, also schon allein 10% mehr hochverarbeitete Lebensmittel bei Kindern führt schon zu einer signifikanten Verhaltensänderung.
Ja, Wahnsinn.
Manche Kinder haben verarbeitete Lebensmittelanteil von 40%. Also
Ja.
das ist einfach wirklich ein Hebel, der einfach realistisch ist, der da ist.
Ja. Wie würde
Und
man denn bei Kindern, gerade wenn sie so klein sind, dann diese Werte testen? Weil das ist ja natürlich schwierig. Wie macht man das?
ja, also erstmal will ich eine HPU messen, weil das ist ein Urintest. Das geht tatsächlich ganz gut, sobald die Kinder windelfrei sind, weil da braucht man einfach nur den Morgenurin und dann sieht man schon mal, okay, ist da Stress im Stoffwechsel oder nicht. Und dann hat man schon mal so eine Aussage, quasi, ist da überhaupt der Nährstoffbedarf erhöht? Ist die Grundversorgung überhaupt da? Also da schaut man sich einfach stufenweise alles an. Und bei manchen Kindern ist es so, dass irgendwie eine Blutabnahme unmöglich ist, weil das
Ja.
Kind schon irgendwie sowieso so gestresst ist und Angst hat beim Kinderarzt, nicht mal eine U-Untersuchung machen kann. So war es bei unserem Sohn, der große Sohn, extreme Ängste gehabt. Auch krassen Frust, krassen Gegenwillen, krassen Trotz. Also ich war da wirklich verzweifelt. Und bei uns war tatsächlich der Körper ein ganz, ganz großer Hebel. Also die HPU, die war bei ihm, also wenn man so diesen oxidativen Stress messen kann, auf einer Skala von 0 bis 12 und ab 6 ungefähr, ist der quasi positiv der Test, sodass quasi sehr viel oxidativer Stress ist. Die Skala geht bis 12, sein Wert war bei 19.
Ach, Wahnsinn.
Also das ist wirklich anstrengend. Ich habe seitdem auch keine solchen Messwerte mehr gesehen. Aber da
Wahnsinn.
kann man dann einfach schon sehen, okay, da ist wirklich dieser Stress. Und das hat auch nochmal von mir einfach so viel Druck genommen, weil wenn dein Kind nicht kooperiert und wenn du schon so gut meinst und
Ja.
wenn du schon zig Bücher gelesen hast über bedürfnisorientierte Begleitung, ich habe auch selber dann im Bereich bedürfnis- und bindungsorientierte Begleitung nach Gordon Neufeld. Also ich habe auch wirklich da als Moderatorin gearbeitet, auch schon als Elternbegleitung. Ich war wirklich selbst sozusagen
Ja,
und das war wirklich diese körperliche Ebene, die bei uns einfach gefehlt hat. Und als mein Kind dann gut versorgt war, nach und nach, eins nach dem anderen, es dauert ein bisschen, aber bei Kindern geht es relativ schnell im Vergleich zu den Erwachsenen. Mein Kind hat seitdem auch Blutabnahmen gemacht. Also mein Kind kooperiert wieder. Damals Kindergarten hat nicht geklappt. Eingewöhnung später dann ohne Probleme geklappt. Also alles, was vorher irgendwie viel zu viel Stress war, hat sich irgendwie wirklich erleichtert. Also
Wahnsinn, ja.
da darf man nicht unterschätzen, was da möglich ist. Also ich habe viele Mamas, die kommen zu mir, Blutabnahme ist unmöglich. Und dann irgendwie geht es dann doch. Wenn das Kind erstmal so diese Grundversorgung hat und eine Grundstabilität hat, passiert ja auch immer ganz viel Entwicklung, passiert ja sowieso, aber dadurch eben nochmal ganz andere Grundlage dafür. Und dann ist es auch irgendwann möglich, dass man dann mal nachmisst. Also, dass man erstmal anfängt und dann, wenn es sozusagen Zeit ist, nachzumessen oder mal zu messen, dann, um zu kontrollieren, dass das dann möglich ist. Also, da
Wahnsinn.
möchte ich einfach ganz viel Mut
Toll.
machen.
Bringt einen ja auch wieder in die Selbstwirksamkeit, wenn man merkt, hey, ich kann da aktiv was machen und es liegt auch nicht an mir als Mama, gell? Und, oder an
Ja.
meinem Kind, dass man sich denkt, mein Kind
Ja.
kann das irgendwie nicht und ich mache doch schon alles richtig und nach Lehrbuch und es klappt trotzdem nicht.
Ja. Beziehungsweise ich war ja eh immer so im Vertrauen in mein Kind, habe mir gedacht, ja, für ihn ist halt, er ist halt so sensibel, dass es so schwer ist für ihn. Also ich war immer auf seiner Seite. Aber für meinen Mann tatsächlich hat es eine Erleichterung gebracht, diesen HPU-Test auch zu haben, dieses Ergebnis schwarz auf weiß zu sehen, einfach, weil für ihn war es so schwierig, weil er hat immer so gesagt, jedes Kind geht in den Kindergarten, jedes Kind geht in den Kindergarten. Warum muss unser Kind so quasi da irgendwie aus der Reihe tanzen?
Klar,
Das ist so schwer für ihn. Und als er das gesehen hat und wirklich durchgelesen hat, diese Symptome, die auftreten beim Mangel, hat er gesagt, ja, kein Wunder kann er das nicht. So. Also
Total.
das hat uns auch nochmals als Familie einfach wirklich auch nochmal bestärkt
Ja, das glaube
und
ich.
geholfen, das einfach auch anzuerkennen, das, was sowieso da ist.
Ja, super wertvoll. Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Aufklärung, dass es das einfach noch braucht, gell? Einfach diese Zusammenhänge und dass man da echt hinschauen darf.
Eigentlich auch in jeder Betreuungseinrichtung. Es wird
Ja.
so schnell darüber gesprochen, dass ein Kind schwierig ist, dass ein Kind irgendwie aggressiv ist, dass ein Kind, also wird so schnell geurteilt, einfach nur über
Ja.
Verhalten. Dabei ist Verhalten ja einfach nur ein Signal. Und es wird auch noch so oft geurteilt über, wenn ein Kind quasi sich schlecht verhält, was ja so eigentlich gar nicht gibt. Aber ein Kind spiegelt ja nur das, was gerade los ist und versucht hier nur das zu regulieren, was es gerade belastet. Aber dass so schnell immer noch geurteilt wird, so quasi, ja, die Mama ist schuld.
Ja.
Also, oder die Eltern, aber meistens ist es die Mama. So, die Mama ist halt, die verhätschelt das Kind und die ist halt nicht und die schaut nicht. Und da stimmt halt was nicht, sonst würde das Kind ja nicht. Also, das ist noch so stark in den Köpfen drin und es ist einfach so falsch.
Und wie schön, dass du da dann aufklärst darüber und dass du da was verändern möchtest.
Ja, aber den größten Einfluss hat man ja dann, wenn man weiß, also man kann ja auch sein Kind am besten begleiten, wenn man weiß, ich bin das Einzige, was es braucht, ich bin genug. Ich bin genug für mein Kind.
Total.
Ich bin genug. Wenn ich in dieser Haltung einen Frustanfall begleite, gibt nichts Schöneres.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also viele, ich weiß, in dieser bindungsorientierten Begleitung wird oft so gesagt, so einen Wutanfall zu begleiten, ist so anstrengend, wie einen Marathon zu laufen. Dem widerspreche ich. Ja, es kann, aber es suggeriert ja nur, dass es normal ist, als Mama zu erschöpfen.
Ja,
Aber
klar.
Gefühle sind ja was ganz Normales, die zur kindlichen Entwicklung dazugehören. Natürlich ist es nicht einfach, die zu begleiten, den Raum dafür zu halten, aber es ist definitiv kein Marathonlauf. Es ist dann Marathonlauf, wenn du selber total im Stress bist. Wenn du selber in dem Moment denkst, was habe ich denn nur und warum kann ich nicht und warum funktioniert das denn, warum funktioniert das denn bei anderen? Also wenn du in dem Moment, wenn ein Kind nach außen explodierst, dasselbe machst innerlich und du implodierst in dem Moment, dann ist einfach zwei Explosionen, das ist wie noch eine größere Explosion und kein Wunder bist du danach erschöpft, wie wenn du einen Marathon gelaufen wärst.
Und da spielt ja auch so vieles wieder mit rein, gell? Das eine können wahrscheinlich eben diese Mangel sein und diese Nährstoffversorgung, die nicht optimal ist. Und dann aber auch dieser systemische Blick so ein bisschen mit rein. Ja, natürlich auch die eigene Kindheit, die eigenen Prägungen. Also die triggern ja ganz oft einfach die Dinge, die wir selber ja nicht bekommen haben. Und wir wurden ja oft nicht gut begleitet in den Situationen. Und unser
Ja.
Nervensystem hat es ja oft gespeichert. Okay, das ist jetzt Gefahr. Mein Kind wird laut, mein Kind wird wütend. Das ist
Ja.
absolute Gefahr, weil man es selber nicht durfte.
Genau.
Man selber hat sich vielleicht immer angepasst und wusste, okay, umso braver, sind wir wieder beim braven Kind, ich bin, umso weniger schreit der Papa, schreit die Mama, wie auch immer. Und das kommt ja auch, spielt ja da auch wieder mit rein, gell? Das darf man ja auch
Auf jeden Fall.
anschauen.
Und wenn ich was heute noch jungen Mamas mitgeben kann, dann genau das. So, du musst nicht alles wissen, alles können. Du musst nicht die perfekte Mama für dein Kind sein. Du darfst Fehler machen. Du darfst mit deinem Kind lernen. Und wenn es schwer ist, einen Frustanfall zu begleiten, dann nicht, weil irgendwas in dir falsch ist, sondern einfach, weil du es selber nicht gelernt hast.
Genau,
Wir
ja.
dürfen einfach mit unseren Kindern lernen. Wir können nicht schon alles wissen, alles können. Wir
Ja.
dürfen einfach mit unseren Kindern da lernen und wachsen. Und das ist auch so ein Thema, wo ich einfach auch gemerkt habe, was mich sehr geprägt hat, weil ich auch jemand bin, der stark so den Frust quasi in sich schon immer als Kind so eher hineingefressen habe und so gedacht habe, naja, also ich war so dieses perfekt brave Kind eigentlich, aber ich war in der Überanpassung und ich habe mir oft gedacht, warum? So, ich habe keine Gewalt erlebt, ich habe liebevolles Elternhaus erlebt. Natürlich hat man damals nicht so bindungsorientiert begleitet, wie man es jetzt weiß. Und war nicht alles perfekt, ja, muss es auch nicht. Aber ich glaube, ein Punkt auch, warum ich mich eher immer auch zurückgezogen habe, war schon auch, dass ich schon immer diese Tendenz hatte. Ich hatte schon immer diese Mängel. Auch als Kind schon. Also ich habe sehr früh, glaube ich, schon einfach mich daran gewohnt, dass für mich manche Dinge schwieriger sind als für andere Menschen. Und das merkt man dann, wenn man so denkt, irgendwie, wie schaffen andere das und so. Und das ist auch eine Kompetenz, die der Körper hat. Also wenn du 3 Tage lang Schlafmangel hast, dann fühlst du dich müde, du fühlst dich erschöpft. Aber wenn das über Wochen besteht, also schon nach 2 Wochen, fühlst du dich nicht mehr müde in dem Sinn, sondern du hast dich daran gewöhnt, dass du einfach nicht so viel Energie hast. Du hast dich einfach daran gewöhnt, dass du nicht so konzentrationsfähig bist. Also man tilgt das irgendwie weg. Und trotzdem entstehen daraus aber Glaubenssätze von, ich bin halt sensibel, ich schaffe nicht so viel, für mich ist es anstrengend. Ja, keine Ahnung, das nimmt man halt irgendwie so mit. Und Kinder konfrontieren einen dann damit und dann darf man in die Heilung gehen. Das ist auch irgendwie, schließt sich der Kreis dann einfach.
Ja, das stimmt. So das innere Kind, was eben dann wieder mitheilt.
Genau.
Ja.
Und deswegen finde ich es aber auch wichtig, dass man bei den Kindern schaut, bei der Nährstoffversorgung, viele Kinder eben sich schwer tun, Dinge zu verarbeiten. Also manche Kinder explodieren eher nach außen, manche machen das aber ganz viel mit sich aus und da einfach auch zu schauen, dass sie gut versorgt, dass sie nicht vom Körper her stabil ist, sodass das Nervensystem immer wieder in Regulation fallen kann. Dass der Körper das überhaupt zulassen kann und nicht ständig nur schützen muss, weil ich vergleiche es auch gern so mit einem Konto. Stell dir vor, dass du nur 50 Euro auf dem Konto und es muss reichen bis zum Ende des Monats. Du musst halt ständig priorisieren, ständig priorisieren zum Überleben. Wofür gebe ich jetzt Geld aus? Und der Körper muss ja im Mangel das Gleiche machen. Er hat nicht genug Nährstoffe für alles, also muss er ständig priorisieren. Also er muss ständig schützen. Und aus diesem Mangel heraus lebst du und entscheidest du einfach anders. Das ist, finde ich, immer so ein gutes Beispiel, wenn man das irgendwie wegtilgt, aber das ist da, das ist real.
Ja, Wahnsinn. Also Barbara, ich möchte es auf jeden Fall angehen, dieses Thema. Also es steht schon lange auf meiner To-Do-Liste und ich glaube, wenn diese 2 Folgen jetzt nicht überzeugend waren, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, ich gehe auch das Thema an bei unserer Kleinen, weil es mich einfach auch interessieren würde. Ich finde, es ist ja einfach dieses, ja, wo steht man denn überhaupt, gell? Also man kann ja nur gewinnen, wenn man da mal hinschaut. Im besten
Ja.
Fall ist alles gut, aber ich gehe fast nicht davon aus, dass ich bei allem gut versorgt bin. Dafür habe ich schon zu lange nicht mehr hingeschaut. Von daher vielen, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke. Also wirklich, das ist so wertvoll und einfach, dass man das so ganzheitlich betrachtet, auf was das eben alles einen Einfluss hat. Zu jeder Phase im Leben. Ja.
Ja, das ist halt auch so meine Wahrheit, also was ich gerne halt einfach auch so philosophiere in meinem Podcast, in meine Gedanken auch, was ich einfach auch ganz viel beobachte einfach auch. Und ich bringe gern die einzelnen Komponenten zusammen. Und
Ja, so
genau.
schön, so schön. Wir haben ja schon in der ersten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, dass du ja eben im 1:1 dann begleitest. Magst du hier noch mal kurz was ergänzen, wenn jemand jetzt eben nur diese Folge gehört hat?
Genau, also wie gesagt, ich begleite gerne 1:1 und vor allem gern am liebsten die Kombi Mama und Kind, weil das einfach zusammengehört. Nährstoffmangel kommt selten allein, ja, sowohl in der Familie als auch, ja, was Kofaktoren und so weiter betrifft. Also es ist meistens nicht einfach nur ein Nährstoff, um den es geht, sondern einfach um mehrere, die wichtig sind. Und wir schauen da einfach gezielt und individuell, was für dich die wichtigsten größten Hebel sind, beziehen noch die Ernährung mit ein und das Nervensystem. Und einfach, damit sich der Alltag wieder sicherer, leichter anfühlt und mit mehr Leichtigkeit wieder stattfinden kann, sodass man wirklich wieder auftanken kann im Alltag. Genau, darum geht es hauptsächlich. Und in meinem Podcast philosophiere ich so dahin. Genau. Mal mehr, mal weniger und genau.
Vielen Dank. So
Da gibt es
wertvoll, dass
auch.
du da warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Also man merkt, du könntest wahrscheinlich noch viel tiefer immer einsteigen, aber das macht man dann im 1:1. Und
Ja.
da geht man dann wirklich gezielt das Ganze an. Und ich glaube, es ist mega wertvoll, also immer natürlich, aber gerade dann auch im Kinderwunsch, in der Schwangerschaft, weil man will ja auch das Beste immer für sein Kind. Und du hast ja immer nur die Optionen, die du kennst. Und jetzt kennt ihr diese Optionen. Das heißt, schaut da wirklich hin, holt euch das, was ihr braucht, füllt eure Speicher auf, damit man einfach weiß, man ist gut versorgt und sein Kind ist gut versorgt. Das ist ja wirklich auch was, was einen als Mama ja doch sehr beschäftigt. Ja, danke
Ja,
dir.
ich danke dir für die Einladung und
Sehr gern.
genau, voll schön.
Sehr gern. Ich verlinke alles zu Barbara unten in den Show Notes. Wenn wer Interesse hat, einfach anschreiben.
Genau.
Genau.
Freue
Vielen
mich
Dank
auch auf
dir.
alles, was noch kommt, vielleicht noch gemeinsame Projekte dann bei dir mal vor Ort.
Unbedingt, unbedingt. Weil
Genau.
die Barbara und ich, wir wohnen nicht weit entfernt tatsächlich.
Ja.
Also wir kennen uns bisher immer nur über Zoom. Also
Ja,
natürlich haben wir uns noch nicht
gib
getroffen.
mal Zeit.
Noch nicht, genau. Also das machen wir dann bald, aber wir sind nicht weit weg und ich möchte in Passau quasi bei uns einen Raum eröffnen, wo eben genau sehr ganzheitlich begleitet wird dann, weil ich mir eben ganz viele Expertinnen zu den unterschiedlichsten Bereichen dazu hole rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Und die Barbara übernimmt eben den Teil Ernährung, Mikronährstoffe und vieles mehr, gell? Auch die Vorträge vielleicht dann eben mit den Kindern, wie da der Zusammenhang ist. Also ich freue mich auf alles, was kommt und dann sehen wir uns
Danke.
auch öfter.
Danke dir.
Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gut getan hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung dalässt. So finden noch mehr Sternenkind-Mamas diesen Raum. Und wenn du magst, schreib mir doch gerne auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.